Die ehemalige Außenministerin wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen. Das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 5. November, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Heute freue ich mich auf einen weiteren Gast in unserer Sendung begrüßen zu dürfen, und zwar den Publizisten und Journalisten Christoph Hörstel. Schönen guten Morgen, Herr Hörstel.
Schönen guten Morgen. Ich bin zwar nicht Journalist, aber macht nichts. Politiker.
Dann ersetzen wir das Journalist durch Politiker und wie immer mir aus der schönen Zarenstadt St. Petersburg zugeschaltet, die Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Schönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Guten Morgen, lieber Flavio von Witzleben, und einen schönen guten Morgen auch an Herrn Hörstel. Freue mich, mit Ihnen beiden heute auf Sendung zu sein.
Ja, ich mich auch.
Ja, und dem kann ich mich nur anschließen. Das wird heute eine sehr weitere spannende Folge unseres Podcasts, auf die ich mich schon sehr freue. Und ja, auch jetzt fast einen Monat nach Kriegsausbruch in Israel und Palästina kommt die Lage einfach nicht zur Ruhe. Die Bodenoffensive Israels wird weiter fortgesetzt. Unter der Woche wurde dabei auch eine Flüchtlingsunterkunft angegriffen, wobei es laut Angaben der Hamas zu über 400 Toten und Verletzten kam. Und auch die jemenitischen Houthi-Rebellen haben am Dienstag offiziell erklärt, dass sie sich im Krieg gegen Israel befinden. Am Mittwoch veröffentlichten sie erste Aufnahmen ballistischer Raketen und Drohnen, die auf Ziele in Israel gerichtet waren. Wir zählen aktuell nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza über 9.000 Tote auf palästinensischer Seite und über 30.000 Verletzte. Frau Kneißl, wie blicken Sie denn jetzt rund einen Monat nach Kriegsausbruch auf die Lage in Israel und Palästina?
Es ist eine Tragödie für alle Beteiligten. Es ist ein Krieg, der nicht völlig als Überraschung gekommen ist, weil an sich die Palästina-Problematik die Welt ja seit bald 80 Jahren beschäftigt, marginalisiert war, aber nun doch wieder in aller Wucht ausgebrochen ist. Und das, was vielleicht von was wir beide ja in den letzten beiden Sendungen noch immer wieder besprochen haben, inwieweit diese Bodenoffensive wirklich begonnen hat, stattfindet, Erfolge zeitigt, möchte ich zu diesem Zeitpunkt vielleicht nur Folgendes feststellen. Die israelische Armee rückt immer wieder kurz in dieses kleine Territorium Gaza vor. Es heißt zwar laut den letzten Meldungen, dass Gaza-Stadt, die wesentlichste Siedlung dieses Streifens, umzingelt wäre, aber diese vollkommene Bodenoffensive, wie beispielsweise die israelische Armee 1982 in Richtung Libanon gestartet hatte, mit der Okkupation von fast zwei Drittel des Staatsgebietes, was eine derartige Invasion, Offensive mit Infanterie findet statt, sondern es sind eher so Vorstöße und man zieht sich wieder zurück. Vielleicht aus dem Motiv heraus, dass man sich nicht in eine offene Konfrontation mit den Hamas-Kämpfern vorbereiten oder einlassen möchte. Und Israel verstrickt sich wieder aufs Neue, wie bereits im Libanon, in einen Guerillakrieg. Also diese Linie zwischen was ist Guerilla, was ist Terrorismus, das war eine Debatte, die in den 80er Jahren in Israel, im Libanon stattfand, weltweit. Was ist die Hisbollah, eine Widerstandsbewegung oder eine Terrorbewegung? Und das findet jetzt gegenwärtig auch in dieser Auseinandersetzung Hamas versus israelische Armee statt. Und vielleicht ein letztes Wort noch dazu. Wir machen ja unsere Aufzeichnung am Freitag, und in genau diesen Stunden jetzt eigentlich beginnt der Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah eine viel erwartete Rede, von der manches abhängen könnte. Also vielleicht ist es auch ein medialer Hype, der in den arabischen Medien stattfindet, weil sich, wie gesagt, alles darauf vorbereitet. Was wird Nasrallah sagen? Wird es zu einer eben dieser viel zitierten zweiten Front kommen? Israel, Südlibanon. Hier übrigens in den letzten 48 Stunden heftigste Kämpfe, Sitzungen beiderseits oder was auch immer. Also es ist die Bodenoffensive ist, wie gesagt, nicht, was sich vielleicht manche erwarten unter einer Bodenoffensive, sondern es sind Operationen, bei denen in allererster Linie Zivilisten ums Leben kommen und die Hälfte der Toten, der bislang 9.000 Toten seit 7. Oktober im Gazastreifen Kinder.
Ja, und betreffend der Bodenoffensive hat sich auch jetzt Bibi Netanyahu geäußert. Er meinte, wir haben beeindruckende Erfolge erzielt und sind über die Außenbezirke von Gazastadt hinausgekommen. Wir sind auf dem Vormarsch. Herr Hörstel, wie blicken Sie denn auf die Lage in Israel und Palästina? Und was sagen Sie zu einer möglichen Bodenoffensive? Wie blicken Sie darauf?
Für mich hat die Bodenoffensive angefangen mit kleinen, wie soll man sagen, Bewegungen. Es gibt drei Bereitstellungsräume im Gazastreifen, also auf dem Territorium des Gazastreifens für israelische Verbände, Panzer, Bulldozer und gepanzerte Mannschaftstransportwagen. Ja, und zwar am nördlichen Ende sozusagen des Gazastreifens an der Linie zum Grenzübergang Eretz gibt es einmal nördlich und südlich zwei Räume und dann gibt es einen interessanten Raum, der befindet sich kurz vor, vielleicht einen Kilometer davon, der Nord-Süd-Demarkationslinie im Gazastreifen. Und da wurden auch schon israelische Panzer gefilmt, wie sie auf Zivilfahrzeuge das Feuer eröffnen. Und hier handelt es sich ganz klar um Testvorstöße, die sich ausweiten. Ich finde interessant, dass die letzte Äußerung von Netanyahu ist, man befinde sich auf dem Höhepunkt der Bodenoffensive. Wenn man Israel und seine Politik und seine Kommunikation vor allen Dingen nicht kennt, könnte man meinen, das sei ja eine gute Botschaft, weil bisher noch nicht so viel da ist. Aber das ist keine gute Botschaft, denn es wurden ja 300.000 Soldaten einberufen. Und das macht man nicht, wenn man mal so ein bisschen, Entschuldigung, den saloppen Ausdruck, da herumballern will. Und tatsächlich sehe ich auch, dass die Veröffentlichungen der Hamas zeigen, dass man an diesem Feind übt und dass man auch, wie soll man sagen, Panzerabwehr, Raketen hat, nicht nur die Schultergestützten, sondern auch stationäre. Und kann die erfolgreich einsetzen. Da gibt es immer die berühmte Kamerafahrt sozusagen von der Waffe bis zur Explosion des getroffenen Fahrzeugs. Und das kann die Hamas vorweisen. Und das heißt, man hat da gelernt und man ist tatsächlich deutlich modernisiert. Ich will vielleicht eine kleine persönliche Sache einstreuen. Ich habe mich in den letzten 3 Jahren mit einem sehr netten Mann, der in London wohnt, einem Palästinenser zusammengetan und wir wollten gemeinsam in den Gazastreifen gehen, um dort humanitäre Hilfsgüter hinzubringen. Und das wurde uns jahrelang, der Mann hat mehrere solche Konvois organisiert und begleitet, wurde uns nun jahrelang verwehrt. Inzwischen verstehe ich, warum uns das verwehrt wurde, weil bei den guten Verbindungen, die wir beide haben, wäre uns auf keinen Fall verborgen geblieben, dass Hamas sich über zahlreiche Lieferungen freut, ja. Also das ist eine jahrelange Vorbereitung gewesen, die hier stattgefunden hat. Nicht nur ein Jahr oder was auch immer unsere Medien da sprechen. Das ist gar keine Geschichte. Wir haben auch eine interessante Äußerung von Dr. Bassem Naim, den ich kenne im Gazastreifen. Das ist ein gelegentlicher Hamas-Sprecher im außenpolitischen Bereich, der auch in meiner Heimatstadt Bremen unterwegs war. Früher und in Deutschland studiert hat und immer noch leidlich Deutsch spricht, auch wenn wir jetzt zusammen Englisch sprechen. Und der hat sich gestern gemeldet in einem Interview mit David Cohen und hat gesagt, er schätze, dass eben durch die Angriffe der Israelis, die wahllos sind, die Luftangriffe, etwa 50 der Geiseln vermutlich tot seien und dass man keinen Überblick mehr habe. Das ist eine bedauerliche Nachricht, zeigt aber sozusagen, dass der Wutausbruch von einer weiblichen Geisel in einer Dreiergruppe, die es per Video weltweit zu sehen gab, gegen Netanyahu und seine Politik absolut berechtigt ist. Es ist Tel Aviv offenbar vollkommen egal, was aus den Geiseln wird. Die Verhandlungen sind sehr mühsam, laufen in und über Katar. Katar, muss ich sagen, verdient hier gewaltiges Lob für diese Mühe. Katar beherbergt ja auch den Hamas-Chef, ehemaligen Khaled Meshaal, den ich da persönlich in Doha auch getroffen habe vor 8 Jahren und habe von ihm die feste Aussage bekommen, dass Hamas in einer Regierung eines einigen Palästina alles dafür tun werde, um die Rechte der Juden im Land zu schützen. Das war für mich eine sehr wichtige Aussage, für meine eine politische Arbeit sehr wichtige Aussage. Das gibt's auch bei uns überall im Internet zu sehen mit Fotos von dem Treffen und so weiter. Weil es ja praktisch auch eine Alternative gibt, die wir nicht diskutieren dürfen sozusagen, die wird nicht gerne gehört, nämlich dass man sagt, Israel hat seit seinem Bestehen durch sein wirklich abenteuerliches Verhalten als Unterdrücker, KZ-Wächter und wie soll man sagen, Massenmörder und mit einem hochkriminellen Geheimdienst, der sich sein Geld in Drogengeschäften und mit Erpressung verdienen muss und so weiter oder meint zu müssen, haben wir eine Staatssituation, die die Welt nicht länger dulden sollte. Denn hier hat sich ein Staat sozusagen zum regionalen Terroristen entwickelt und wie soll man sagen, hat offenbar die Möglichkeit, auch in der Nähe zur EU, zur NATO und natürlich in großer Nähe zu den USA, jedes Verbrechen zu begehen, das gerade positiv und hilfreich erscheint. Und das ist auch die Geisteshaltung. Also wenn man die Fernsehdiskussionen in Israel hört, mir zieht's die Schuhe aus. Ich finde das unfassbar, was da geredet wird. Da war ein Offizier dieser berühmten 8200 Geheimdiensteinheit. Die reden über das Ermorden von Zivilisten wie über einen Hausputz. Und in einer Selbstverständlichkeit, ich möchte jetzt diesen Vergleich nicht ziehen, weil es eben unvergleichlich ist, aber es ist einfach für mich wirklich erschreckend, dass das alles geduldet wird. Aber am schlimmsten finde ich, dass offenbar viele islamische Staaten durchaus ihren Frieden machen. Gestern hat sich ja nun Saudi-Arabien bereit erklärt, die aus dem Jemen anfliegenden Raketen mit dafür extra frisch gelieferten amerikanischen Patriot-Systemen zu stoppen. Also Saudi-Arabien deckt Israel. Das sind Dinge, abgesehen davon, dass wir ja eine 5%-Situation haben. Das heißt, 5% von dem, was die Gaza-Bevölkerung zum nackten Überleben nicht nur braucht, sondern worauf sie völkerrechtlich ein Recht hat, wird da angeliefert. Und Ägypten erscheint wie eine Art Wurmfortsatz der israelischen Interessen und stoppt am Rafah-Grenzübergang ja nicht nur den Hörsel und seinen palästinensischen Freund jahrelang, übrigens mit freundlichsten Einlassungen der Botschaft von Mal zu Mal, sondern eben auch diese Transporte. Und da kamen also jetzt vor 2 Tagen Transporter an und daraufhin hat Hamas geschrieben, ja, wenn wir das jetzt nur an die Flüchtlinge, also an knapp über 1 Million, die aus dem Nordgaza in den Südgaza geflohen sind, verteilen, bleiben 50 Milliliter pro Person. Und das ist die Dinge. Ich denke, in diesen Stunden sterben gerade etwa 800 Patienten, die an verschiedenen Maschinen hängen. Ich weiß nicht, 70 Babys in Brutkästen und hunderte Nierenpatienten, die Operationssäle, da geht das Licht aus. Das passiert gerade jetzt. Und all diese Dinge sind so unglaublich, dass ich mich wirklich frage, in was für einer Welt leben wir eigentlich, dass wir so etwas dulden? Und dagegen nicht wütendst Protest einzulegen und letztlich auch die USA hier, wie soll man sagen, gemeinschaftlich mit Sanktionen zu überziehen, nicht nur Israel. Das erscheint mir absolut überfällig. Wir können doch ein solches Ausmaß an Verbrechen nicht dulden.
Mm-hmm. Ja, und Frau Kneißl, Israels Außenminister hat jetzt seine Diplomaten aus der Türkei zurückgerufen. Der Grund dafür: harsche Äußerungen aus der Türkei. Israel werde eine Neubewertung der Beziehungen zur Türkei vornehmen. Das Ganze geht zurück auf eine am letzten Wochenende stattfindende Demonstration, wobei eine pro-palästinensische Demonstration, wobei sich auch Erdogan geäußert hat. Er führte dabei aus, Israel sei nur eine Schachfigur in der Region, die, wenn der Tag kommt, geopfert werde. Das Land begehe Kriegsverbrechen, warf er Israel vor. Zugleich machte er den Vorwurf an westliche Regierungen, die hauptsächlich für die Massaker im Gazastreifen verantwortlich sein. Er schrieb dann hinterher noch auf Twitter, Israel muss diesen Zustand des Wahnsinns sofort beenden und seine Angriffe einstellen. Frau Kneißl, wie bewerten Sie denn diese Entwicklungen?
Die Tatsache, dass die Türkei jetzt ihre Diplomaten rückberuft, dass Bahrain jetzt seine Botschaft in Israel schließt, dass auch andere arabische Staaten, die beispielsweise im Jahr 2018 über die Abrahamsabkommen diplomatische Beziehungen aufgebaut haben, das erscheint mit einer gewissen Verzögerung, weil der Krieg tobt seit 4 Wochen und wir hatten an sich im letzten Jahr gerade im Westjordanland eigentlich einen Anstieg von Gewalt und Auseinandersetzungen, der auch jetzt im Windschatten der Vorgänge im Gazastreifen nicht wirklich die mediale Aufmerksamkeit verdient im Westen, die an sich erfolgen sollte. Aber interessanterweise haben sowohl die Türkei als auch jene arabischen Staaten, die eben teils überraschend, teils lang angebahnt diplomatischen Austausch aufgebaut hatten, relativ lange zugesehen. Und die Aussagen von Erdogan sind vielleicht auch zu bewerten in dieser langen Ambition, die eigentlich von türkischer Seite gerade unter Erdogan in den letzten 20 Jahren immer wieder da war, nämlich zu einer Art Führungsfigur auch in der palästinensischen Thematik aufzusteigen. Also die Türkei und Israel haben traditionell relativ gute Beziehungen. Vielleicht nur als ein Beispiel, das jahrzehntelang als Symbol auch stand für die Dichte dieser Beziehungen. Der israelische Luftraum ist bekanntermaßen relativ klein und die israelische Luftwaffe trainierte traditionell im türkischen Luftraum. Also das waren nicht nur sehr enge militärische Beziehungen, sondern auch es gibt eine sephardische jüdische Gemeinde in der Türkei, die auch problemlos in all den Jahrzehnten immer leben und arbeiten konnte. Also es verhielt sich hier nicht so wie in einigen arabischen Staaten, wo an sich mit der Staatsgründung Israels damals dann auch ein großer Exodus der jeweiligen jüdischen Gemeinden stattgefunden hatte. Das war in der Türkei anders. Aber den Palästinensern war dann aber auch ab einem bestimmten Zeitpunkt diese Ambition Erdogans zu viel. Und ich erinnere mich, dass Abbas, ich glaube, es war so im Jahr 2008, 2009, mehr oder weniger an die Adresse Ankaras ausrichten ließ, bitte, das ist unser Thema und ihr habt euch da nicht einzumischen, macht ihr eure bilaterale Politik mit Israel, wie ihr glaubt, aber die palästinensische Frage ist nicht eure Frage. Und hier war Erdogan, also er wollte wirklich zu einem Art Chef der Palästina-Problematik aufsteigen und er sieht auch jetzt in gewisser Weise wieder eine Möglichkeit, wobei ich mir aber nicht so sicher bin, ob das wirklich von palästinensischer Seite als große Unterstützung, als eine mit Folgen wahrgenommen wird, weil die Türkei hat einfach auch ihre regionalen Interessen und dazu gehören gute Beziehungen zu Israel in verschiedensten Varianten. Also gerade in den letzten 2 Jahren war nach einer Abkühlung eigentlich sehr vieles wieder auf Schiene. Was vielleicht noch grundsätzlich zu sagen ist zu dem, was vorher Herr Hörstel meinte, ich kann dieser Rhetorik nicht in allem zustimmen, weil ich einfach versuche, auch in meiner Arbeit, ich bin nicht Politiker im Gegensatz zu unserem Gast und ich mache auch kein politisches Kleingeld aus dem, was sozusagen hier jetzt passiert. Ich beschäftige mich aber mit der Region seit jetzt bald 35 Jahren und habe vor 40 Jahren gelebt, habe dort vor 50 Jahren gelebt. Und als ich Studentin war im Jahr 1988, habe ich an der Hebräischen Universität ein Jahr für meine Dissertation absolviert, war gerade die sogenannte erste Intifada ausgebrochen, also die Revolte der Palästinenser, die damals noch mit Steinschleudern erfolgte. Und ich erinnere mich, dass im Jahr 1988 war das an sich eine gewaltige innenpolitische Debatte stattfand über die gesamte Besatzungsproblematik als solche. Und man darf einfach nie unterschätzen, wie unterschiedlich die israelische innenpolitische Landschaft funktioniert. Und genauso wenig, wie man von der arabischen Welt sprechen kann oder von der islamischen Welt, genauso wenig kann man wirklich Israel als eine kohärente politische, militärische oder wie auch immer Gruppe darstellen. Das geht einfach nicht. Und es war in der ersten Intifada eine ganz andere Stimmung als dann in der zweiten, die von Ariel Sharon ganz bewusst losgetreten wurde im Jahr 2000, als vor dem Hintergrund auch des an sich ursprünglich sehr dynamisch betriebenen Friedensprozesses zwischen Rabin und Arafat die palästinensischen Autonomiebehörden über bewaffnete Sicherheitskräfte verfügten. Und in dieser zweiten Intifada ging es nicht mehr um Kinder mit Steinschleudern versus israelische Okkupation, die damals noch mit Gummigeschossen unterwegs war, sondern es waren dann bereits bewaffnete Auseinandersetzungen. Was wir jetzt sehen, und das ist nicht zum ersten Mal, dass Panzer und Luftwaffe in Richtung Gazastreif unterwegs sind, das war in den diversen Operationen, die seit dem theoretischen Rückzug der Israelis im Sommer 2005 immer wieder stattgefunden haben. Das hat jetzt eine völlig neue Qualität und Ordnung. Nur innerhalb Israels finden genug Proteste statt. Die israelische Gesellschaft ist zerrissen wie kaum zuvor in ihrer Geschichte. Und daher würde ich hier als Nicht-Politikerin, ich war zu keinem Zeitpunkt Politikerin, ich war Fachaußenministerin, unabhängige Außenministerin. Und ich hatte übrigens, ich hatte ein gewisses Reiseverbot, nach Israel zu kommen, weil man mich alles Mögliche in Israel eben auch bezichtigte, ob zwar ich Hebräisch spreche, ob zwar ich sozusagen das Land glaube, recht gut zu kennen. Aber dieser Konflikt, diese Tragödie lässt sich nicht auf nur eine Seite Täterschaft und nur eine Seite Opfer runterbrechen. Nicht von israelischer Seite und auch nicht von der anderen.
Ja, und lassen Sie uns auch auf Washington blicken, denn nach Angaben der Zeitung The Hill hat das US-Repräsentantenhaus zu Beginn der Woche einen Gesetzentwurf über Hilfsleistungen für Israel ausgearbeitet und veröffentlicht. Das Dokument soll insgesamt 14,3 Milliarden US-Dollar für Israel vorsehen und auch der neu gewählte Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, hat bei seinem ersten öffentlichen Auftritt vor der Republican Jewish Coalition in Las Vegas Israel seine bedingungslose Unterstützung zugesagt. In einer Botschaft an die Vereinten Nationen erklärte er, dass ein Waffenstillstand nur möglich sei, wenn die Hamas aufhört, eine Bedrohung für Israel zu sein. Ja, und die USA setzen dem Einsatz der von den USA bereitgestellten Waffen in Israel Krieg gegen die Hamas keine Grenzen. Das hat jetzt auch das Pentagon nochmal betont. Am Anfang der Woche erklärte die stellvertretende Pressesprecherin des Pentagon dem Sender Voice of America, dass, ich zitiere, wir Israel keine Grenzen setzen, wie es die Waffen einsetzt, die ihm zur Verfügung gestellt werden. Sie führte aus, wir machen da keine Einschränkungen. Das ist wirklich Sache der israelischen Verteidigungskräfte. Ja, Herr Hörstel, wie blicken Sie denn auf diese Entwicklung? Wie ordnen Sie das ein?
Ja, das ist ja sozusagen auch schon von zwei hochrangigen Autoren in den USA bearbeitet worden. Mersheimer und den anderen vergesse ich immer. Frau Kneißl weiß das sicher. Dass sie eben gesagt haben, die USA machen einen wahnsinnigen, grundsätzlichen außenpolitischen Fehler. dass sie tatsächlich für das Wohlwollen von 6-7 Millionen Menschen jüdischen Glaubens in Israel und ein paar Millionen vielleicht auch in den USA sich das Wohlwollen der islamischen Welt verscherzen. Und was hier passiert, ist ja eine Katastrophe. Da kommt also vorgestern der US-Senator Lindsey Graham, ein ziemlich unerträglicher Bursche, kommt vors Mikrofon und vor die Kamera bei CNN und erklärt, es gebe keine Obergrenze für Ziviltote im Gazastreifen. Und hier macht sich Washington einfach zum Komplizen von einem Massenmord. Und ich kann da gar nicht von Krieg sprechen. Ich kann auch nicht davon sprechen, dass der ausgebrochen sei, sondern der wird seit 75 Jahren zunächst von Zionisten, dann von Israel betrieben gegen die dort wohnenden Palästinenser. Es hat eine ganz tolle junge Zionistin gegeben, die erzählt hat, ich komme aus einer klar und streng ausgerichteten zionistischen Familie mit Großeltern im Nazi-Konzentrationslager. Ich glaube, es war sogar Auschwitz, eine sehr sympathische junge Wissenschaftlerin. Und die hat dann mal aufgezählt, welche Kurse sie an ihrer Universität besucht hat, um sich über die Sache schlau zu machen. Es waren 4, sehr interessant. Und hat dann gesagt, ja, Israel, das war eine Falle. Da wurden Menschen hingelockt mit dem Versprechen, jetzt habt ihr endlich nach den fürchterlichen Hitlerzeiten ein Refugium, da könnt ihr in Frieden leben und euer Leben aufbauen. Problem nur, das Land gehörte jemand anders. Und da lebten schon welche und die wollten einfach nicht so richtig verschwinden. Und was wir in den letzten 15, 20 Jahren immer mit amerikanischer Unterstützung gesehen haben, ist, dass die israelischen Diplomaten über die Welt laufen und jedem, der nicht bei 3 auf den Bäumen ist, erzählen, es wäre doch eigentlich viel schöner ein Palästina ohne Palästinenser. Und wir könnten die ja vielleicht alle einfach raustun aus Palästina. Und das ist jetzt diplomatisch regelrecht schiefgegangen. Nun, wie soll man sagen, kommt der eiserne Besen. Und die Welt schaut zu, auch die muslimischen Staaten schauen zu. Und wir leisten keine Hilfe. Ich werte als sehr anständig, was der türkische Präsident Erdogan da erzählt hat. Und er hat ja auch das berühmte Schiff Mavi Marmara vor die gazanische Küste geschickt, das dann überfallen wurde. Und da gibt's einige ehemalige linken Abgeordnete im Deutschen Bundestag, die farbenfroh erzählen können, Annette Groth, wenn ich das richtig erinnere, auf jeden Fall. Und noch andere, mit denen ich gesprochen habe, hinterher auch, die das erlebt haben, wie da an Bord geschossen wurde und wie sie drangsaliert wurden. Aber es kommt nichts an. Es kommen keine Essenslieferungen, also Nahrungslieferungen. Es kommt keine Energie an. Israel bricht jedes Recht der Welt und die USA decken das einfach in einer Kaltschnäuzigkeit, die wirklich nicht mehr überbietbar ist. Und ich glaube, ich will das jetzt gar nicht so schrecklich einordnen, was das alles bedeutet, aber eines bedeutet es auf jeden Fall. Die USA verlieren in einer Geschwindigkeit an Ruf. Das ist gefährlich. Es gibt sozusagen eine Sicherheitsrisikopolitik, die kann man niemandem anraten. Und uneingeschränkte Solidarität, das ist ein ganz interessantes Wort, das müssen wir einfach mal semantisch untersuchen, das heißt Komplizentum. Sowas gibt's in der Mafia, ja? Wenn man da zuckt, wird man erschossen. Und politisch läuft das bei uns offenbar nicht so ganz fern davon, da gibt's ganz harte Geschichten. Also eine uneingeschränkte Solidarität geht gar nicht, sondern Solidarität ist ja wohl eine Solidarität mit den Werten, hat schon Sokrates gelehrt. Freundschaft beruht auf Werten. Freunde, die diesen Namen vertragen, als Namen, als Kennzeichen für ihre Beziehung, sorgen dafür, dass der andere ethisch nicht abirrt. Und das ist Freundschaft. Und hier vermisse ich sozusagen echte Freundschaft zwischen Europa und USA, wo man die amerikanischen Freunde, die ich als hoch beredbar und, wie soll man sagen, offen kennengelernt habe, überall und immer, auch bei meinem jüngsten Treffen mit dem US-Militärattaché beim Event der pakistanischen Botschaft in Berlin. Die kann man am Arm nehmen und kann sagen, hey, ihr tut eurem Land und dessen Idealen gerade einen furchtbaren Dienst. Und das passiert, da ist eine Verrohung ohne Ende und es wird nicht drüber gesprochen, es wird nicht drüber geredet. Und es gibt 75 Jahre Unterdrückung gegen die Palästinenser. Aber wir diskutieren, wie soll man sagen, über das Recht Israels, sich gegen palästinensische Angriffe zu verteidigen. Ich lächle dabei ein wenig, weil der Unterdrückte hat das Recht, sich zu wehren. Und es gibt kein irgendwo festgeschriebenes Recht des illegalen Unterdrückers, seine Macht durchzusetzen. Das muss man einfach, die Verhältnisse verschwimmen in den Debatten. In einer Weise, die halte ich für hochgefährlich für den ganzen Globus und seine Zukunft.
Ja, Frau Kneißl, und lassen Sie uns auch auf einen brisanten Leak blicken, der diese Woche veröffentlicht wurde. Ein israelisches Kulturmagazin kam nämlich in den Besitz von brisanten Papieren. Danach soll Bevölkerung des Gazastreifens laut den Plänen Israels zwangsweise und dauerhaft in den Sinai umgesiedelt werden. Zudem soll erreicht werden, die internationale Gemeinschaft für diese Maßnahme zu gewinnen. Der Artikel des Online-Magazins Mekomit erschien am 28. Oktober. Das demnach offizielle Dokument des Geheimdienstministeriums empfiehlt laut den Darlegungen dem israelischen Verteidigungsministerium die vollständige Umsiedlung aller Bewohner des Gazastreifens in den nördlichen Sinai. Diese Strategie stelle die vorzuziehende von drei Alternativen dar, die das Papier inhaltlich für die Zukunft der Palästinenser im Gazastreifen nach Ende des aktuellen Konflikts vorschlägt. Parallel sollen in einer zuarbeitenden Kampagne Länder auf der ganzen Welt, allen voran die Vereinigten Staaten, mobilisiert werden, um die Maßnahme umzusetzen. Das Dokument empfiehlt demnach unmissverständlich und ausdrücklich die Umsiedlung von Zivilisten aus dem Gazastreifen als gewünschtes Ergebnis des Krieges. Frau Kneißl, wie bewerten Sie denn diesen Leak? Wie ordnen Sie ihn ein?
Ja, das ist ein Thema, das an sich schon eine ganze Weile herumgeistert, nicht nur rund um den Gazastreifen. Also die Problematik Bevölkerungsaustausch, das ist ein Thema, das ich aus der Region seit vielen Jahren kenne. Es ist ein Thema, das beispielsweise auch die libanesischen Christen schon in den 70er, 80er Jahren immer wieder aufbrachten. Also die Israelis und die USA würden an einem Bevölkerungsaustausch arbeiten. Ich kenne das Thema, diesen Begriff auch aus einer Debatte in Deutschland, der wiederum in eine andere Richtung läuft. Aber es ist ein altes Thema, das mir seit den 80er Jahren geläufig ist. Ich kann Ihnen jetzt auch nicht versichern oder das bewerten. Sie sagen richtig, es ist ein Leak. Es wurde in diesem Magazin kundgetan und es ist aber nichts, in gewisser Weise nichts ganz Neues. Also wenn man arabische und israelische Medien regelmäßig verfolgt, dann ist das immer wieder ein Thema. Und zwar jetzt nicht nur in Richtung Gazastreifen, sondern auch, ich würde sagen, viel vehementer in Richtung Westjordanland und Ostjerusalem. Also Jerusalem ist ja vom Status her immer noch nicht völkerrechtlich klargestellt. Israel hat zwar eine Annexion vollzogen und hat auch dort schrittweise über Aussiedlungen, über Siedlungsbau in dieser Stadt die demografischen Verhältnisse massiv verändert. Das ist keine Frage. Und im Westjordanland haben wir derzeit meines Wissens nach um die 500.000 israelische Siedler, die nicht alle samt immer Siedler sind, wie man sie vielleicht aus gewissen Darstellungen kennt, also mit Maschinengewehr und Traktor unterwegs, um Landwirtschaft zu betreiben, sondern wir haben auch in diesen sogenannten Siedlungen, das sind Apartmentblocks im Westjordanland, also in jenem Gebiet, das an sich 1967 im Sechstagekrieg von Israel zusätzlich okkupiert wurde, Jungfamilien, die dort weniger Steuern zahlen und günstigere Wohnungen haben. Also diese demografische Veränderung, dieses sich langsam vorstoßen im Sinne einer Frontier-Mentalität, die im Staat Israel zweifellos gegeben ist, darüber hat auch ein deutscher Akademiker, Wissenschaftler, Dan Diener, ich glaube, er ist mittlerweile emeritierter Professor der FU Berlin, seine Dissertation verfasst. Er hat über diese ständige wachsende nach vorstoßende eben Expansion geschrieben, dieses Siedlerstaates, ähnlich wie es die USA im 18., 19. Jahrhundert in Nordamerika machten. Und das ist etwas, das stattfindet. Ein massiver Bevölkerungsausweisung, ja, also jetzt im Sinne von 2 Millionen Palästinenser aus dem Gazastreifen in Richtung Sinai zu bringen. Ich würde sagen, das ist doch eher Gerüchteküche und Fantasie. Das würde keine ägyptische Regierung und nicht unter dem, welchen Druck auch immer der USA zulassen, weil das einfach nicht geht. Ich meine, die Ägypter haben dieses Gebiet zwischen 1949 und 67 den Gazastreifen verwaltet. Der Sinai ist jetzt auch nicht unbedingt von der Bevölkerungsstruktur her der Raum, wo die ägyptischen Behörden zusätzliche Bevölkerung wollen, weil das Sinai ist von der ursprünglichen Bevölkerungsstruktur her vor allem von Beduinenstämmen besiedelt, wo es auch immer wieder zu Konfrontation zwischen den ägyptischen Sicherheitsbehörden und Angehörigen dieser Großclans kommt, aus welchen Gründen auch immer, ob es sich jetzt um Weideprobleme handelt oder um handfeste terroristische Fragen. Die ägyptischen Sicherheitsbehörden gehen da recht brutal vor, regelmäßig. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass das ein handfestes Konzept ist. Aber wie gesagt, Ausweisung, Bevölkerungsaustausch, das ist ein Thema, das ich aus Israel, dem Libanon und in der palästinensischen Debatte mittlerweile seit bald 40 Jahren kenne und verfolge. Aber im Moment natürlich in dieser völlig aufgeheizten Situation, die für die Betroffenen apokalyptische Ausmaße angenommen hat, wenn man keine Nacht mehr sicher sein kann vor den nächsten Bombenangriffen. Da ist so etwas natürlich verständlich, dass derartige Ideen dann auch für neue, weitere, zusätzliche Gerüchte sorgen.
Ja, und es kam diese Woche auch zu einem Eklat bei den Vereinten Nationen. Gilad Erdan, der ständige Vertreter Israels bei der UN, machte zu Beginn der Woche auf einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zum Gaza-Konflikt mit einer Inszenierung auf die Haltung der israelischen Regierung zur Hamas und dem Iran aufmerksam. Er verglich die Hamas mit Nazi-Deutschland, die Hamas ziele auf die Auslöschung der Juden. Den Angriff der Hamas auf illegal errichtete Siedlungen verglich er mit Auschwitz. Weiterhin verglich er noch die Regierung des Iran mit den Nationalsozialisten. Er sagte, ich zitiere ihn einmal, das Ayatollah-Regime im Iran ist das moderne Nazi-Regime und zu seinen Todesschwadronen gehören die Hamas, der palästinensische islamische Dschihad, die Hisbollah, die Houthi, die Revolution Garde und andere brutale Dschihadisten. Genau wie das Nazi-Regime sät das Ayatollah-Regime überall, wo es in Berührung kommt, Tod und Zerstörung. Demonstrativ stand er daraufhin auf und heftete sich dabei einen Judenstern an das Jackett. Er sagte, er und die israelische Delegation werden den Stern tragen, bis sie die Gräueltaten der Hamas verurteilen und die sofortige Freilassung unserer Geiseln fordern. Ja, Herr Hörstel, wie haben Sie denn diesen Eklat verfolgt und wie ordnen Sie ihn ein?
Ja, nochmal kurz zu diesem Geheimdienstpapier.
Ja,
das ist ein Think Tank-Papier, das vom Geheimdienstministerium veröffentlicht worden ist, das extra geschaffen wurde, um solche Vorschläge zu machen. Und bisher wurden die Punkte, die in diesem Papier drin waren, auch befolgt und umgesetzt. Und ich glaube auch kaum, dass Israel 300.000 Soldaten einberufen muss, um im Gazastreifen, wie soll man sagen, Verwüstung und Massenmord einzurichten, sondern da geht's schon um eine größere Lösung, die angestrebt wird. Und ich kann nur hoffen, dass Frau Kneißl recht behält. Ich glaub's aber nicht, leider. Ich befürchte, das geht diesmal anders, und so ist das geplant. Und ich habe ja auch formuliert, dass unsere Eliten sich ja gegenüber ihren Bevölkerungen, auch hier in Deutschland, auch in den USA, mit Chemtrails, mit vergiftetem Essen, mit Corona-Betrug und sonst wie so verhalten, dass der Eindruck entsteht, dass auch hier, wie soll man sagen, massenhaft, Menschen zu Schaden kommen und umgebracht werden sollen. Ich habe gerade gestern für meinen heutigen Wochenbericht neue wissenschaftliche Studie, dass also die Impfwirkungen sich addieren. 7% mehr Sterblichkeit pro Impfung macht bei 5 Impfungen 35% mehr Sterblichkeit. Und das sind die Dinge, mit denen wir hier zu tun haben. Und da steckt für mich ein Gesamtplan dahinter. Und wir hier in Israel sehen das und sehen einen Auftritt, da muss ich wirklich zur Ehrenrettung vieler Israelis sagen, die haben sich gegen diesen Auftritt gewehrt und fanden das gar nicht witzig und auch nicht angemessen und auch nicht korrekt. Und mit dem Davidstern, den die Nazis Menschen jüdischen Glaubens angeklebt haben, um sie besser verfolgen und auf den Straßen besser diskriminieren und misshandeln zu können, und so etwas und dafür sozusagen bereit zu machen, durch den Zwang so ein öffentlich sichtbares Symbol zu tragen, das, wie soll man sagen, verwendet durch eine Macht, die jetzt weltweit in der Kritik steht, mit immerhin 120 Stimmen, die trotz amerikanischen Armumdrehens für einen Waffenstillstand sind, in der letzten UNO-Resolution zum Thema. Das ist eben eine vollkommene Perversion. Aber dieses Umdrehen von Argumenten in ihr blasses Gegenteil, das kennen wir aus Israel, aus der NATO, aus Washington. Das ist sozusagen eine Art rhetorische Verhaltensregel, fürchte ich, die da stattfindet. Und ich kann nur im Prinzip wiederholen, wenn die Hälfte einer Bevölkerung aus Menschen unter 18 besteht, wie im Gazastreifen, dann kann man wohl kaum als Verteidiger dastehen, wenn man so vorgeht, nämlich wie auch UN-Institutionen schon gesagt haben, also es ist die Flüchtlingsgeschichte und andere, dann kann man eben nicht sagen, das sei Selbstverteidigung, wenn da so bombardiert wird. Das war schon in Afghanistan problematisch. Das Land ist viel größer, man konnte viel weniger treffen. Aber erst den Leuten anzubefehlen, sie sollten sich im Südgaza in der Hälfte des Landes konzentrieren, 2,3 Millionen Menschen, und dann Bomben darauf zu werfen. Wie viele Krankenhäuser sind kaputt und medizinische Einrichtungen, über 100 inzwischen, 40 ausgelöschte Ärzte, die Familien von Ärzten sozusagen persönlich angegriffen. Israel kennt ja jedes Haus. Da steht ein Chirurg am OP-Tisch und hört nebenbei, meine Familie ist nicht mehr. Das sind die Dinge. Journalisten auch, zack, der Journalist steht in der Reportage, kommt zurück und die Kollegen müssen ihn mehr öffnen. Deine Familie gibt's nicht mehr. Diese Art Methoden sind vollkommen wahnsinnig und es ist lohnend, einfach ins Detail zu sehen, dass ich hier jetzt aufblättere, um einmal sich persönlich zu überlegen, wie möchte ich mich denn dazu stellen? Möchte ich in einer Welt leben, in der sowas möglich ist? Und es geht weiter und ein so wichtiges Land, das auch unser wichtigster Verbündeter ist, unser wichtigster Handelspartner und so weiter, oder ein sehr wichtiger jedenfalls für die Deutschen jetzt, wollen wir das alles so hinnehmen, dass die das bedingungslos unterstützen und keine Obergrenze setzen wollen für Ziviltote und so weiter? Es spottet wirklich jeder Beschreibung, was völkerrechtliche und andere rechtliche Regelungen angeht. Und wenn der Westen, der US-geführte Westen auch noch, sich in dieser Weise so krass drüber hinwegsetzt, was wollen wir dann außenpolitisch noch global im Sinne von Menschen gestalten? Da geht nichts mehr. Und wenn das klarer wird, dass wir hier im Moment jegliche Legitimität verlieren, irgendwelche ethischen Standpunkte zu vertreten als Westen, wenn wir uns das nicht klar machen, haben wir praktisch das Thema Politik verpasst. Dann sind wir am Ende, moralisch am Ende. Da steht meiner Ansicht nach der Westen heute, und das ist, Frau Kneißl, ganz offen gesagt, nicht politisches Kleingeld. Das ist die größte denkbare Münze. Das ist unsere geistige Grundlage, die hier angegriffen wird. Und den Ernst, den wünsche ich mir deshalb, weil ich selber jüdisches Blut in mir trage. Mein Großvater war im Zweiten Weltkrieg mit KZ bedroht, weil meine Großmutter eine Vierteljüdin war und er hatte den Arierpass für sie geklaut damals und gefälscht als Anwalt in Goslar. Und ich möchte sozusagen, dass Juden weltweit sicher leben. Und im Moment sieht es für mich so aus, das ist mein letzter Satz zu diesem Thema, als ob Israel sozusagen das Ziel, die Hoffnung verfehlt hat, Juden Sicherheit zu bieten. Israel ist eine Eröffnung einer kriminellen Arena und sorgt für Unsicherheit unter Juden und für einen Meinungsstreit. Die ganzen Synagogen sind gespalten. Seit meiner Jugendzeit verfolge ich das, als jüdische Freunde mich in die berühmte Münchner Synagoge eingeladen haben, wo die unerträgliche Frau Knobloch immer noch Präsidentin ist, unglaublich. Und ich habe damals die israelische Politik kritisiert, um von CSU-Größen, die heute noch aktiv sind, nämlich dem Herrn Herrmann zum Beispiel, damals gemaßregelt zu werden. Und die halbe Synagoge klatschte rauschenden Beifall. Und die anderen schwiegen von wütend bis betreten. Das ist die weltweite Lage des Judentums. Und wir müssen dahin kommen, dass alle zusammen, nämlich Juden und Nichtjuden, zusammenstehen und sagen, hey, weltweit brauchen wir einen Umschwung. Es gibt einen widerlichen antijüdischen Rassismus in Deutschland, auch in Österreich, überall weltweit. Es ekelt mich und es kotzt mich an, das sehen zu müssen. Und wie fühlen sich Menschen, die dann die Hoffnung setzen auf ein Land, wo sie endlich Juden sein dürfen und keiner spuckt sie dafür an oder behandelt sie schlecht oder schubst sie oder guck mal, dieser üble Vogel und so, nicht? Dass diese täglichen Feinheiten, die da laufen, diese Sehnsucht verstehe ich natürlich. Aber was wurde daraus gemacht? Ein absolutes Schurkenstück. Und da müssen wir dringend aufräumen, sonst können wir Juden nicht schützen. Weder in Israel noch weltweit. Das ist eine ganz üble Situation. Auch was jetzt als Backlash, sozusagen als Rückschwung kommt nach den israelischen Verbrechen. Für alle Juden weltweit, ich habe gerade gestern gelesen, da gibt es eine tolle Aktion jetzt in Deutschland, auch um Juden zu unterstützen und gegen Rassismus. Und die müssen sich nun rechtfertigen für das, was Israel macht. Unsere Politik führt dazu, dass wir, Deutschland, als Komplize auch, genau wie Amerika, dafür sorgen, dass Juden weltweit sich rechtfertigen müssen, weil wir einen Verbrecherstaat unterstützen, der den Juden wirklich mehr schadet als nützt. Ich komme zu der ganz üblen oder schwierigen Formulierung, aber ich kann mich anders helfen. Ich fürchte, dass seriöse Muslime, auch Hamas, besser geeignet sind, Juden zu schützen als dieser zionistische Unglücksstaat.
Mhm. Frau Kneißl, lassen Sie uns zum Abschluss unseres heutigen Podcasts noch nach Deutschland schauen, denn der Verteidigungsminister Boris Pistorius hat sich kürzlich in einem Interview geäußert und dort Wege der weiteren Militarisierung Deutschlands skizziert. Er sagte, Aufrüstung sei notwendig, damit das deutsche Bekenntnis zu nie wieder militärisch durchgesetzt werden könne. Weiterhin sagte er, ich zitiere ihn einmal, wir müssen uns wieder an den Gedanken gewöhnen, dass die Gefahr eines Krieges in Europa drohen könnte. Und das heißt, wir müssen kriegstüchtig werden, wir müssen wehrhaft sein und die Bundeswehr und die Gesellschaft dafür aufstellen. Frau Kneißl, halten Sie das für eine angemessene Rhetorik des deutschen Verteidigungsministers, wenn Sie sich die geopolitische Großwetterlage und die Gefahr eines möglichen Dritten Weltkrieges ansehen?
Erstaunlich. Ich habe das auch eben eigentlich nur sozusagen in den ganz großen Texten gesehen. Ich habe seine eigentliche Rede nicht studiert, aber für einen sozialdemokratischen Verteidigungsminister eine Überraschung, weil derartige Töne kannte ich aber aus einem ganz anderen ideologischen Eck, wenn ich so sagen darf, aus einer anderen politischen Skala heraus. Und ich würde sagen, dass das Thema wird jetzt wahrscheinlich im Tandem von der Sozialdemokratie und vielleicht auch von den Grünen diskutiert werden in Richtung allgemeine Wehrpflicht. Und dann sind wir aber nicht bei einer allgemeinen Wehrpflicht von einigen Monaten, wie das in der Bundesrepublik Deutschland vor der Abschaffung der Wehrpflicht war unter der Merkel-Guttenberg-Entscheidung, sondern das könnte dann in einen allgemeinen Dienst für die Bevölkerung, in der derartige Debatten sind ja schon im Gange, also im Sinne von einer Geschlechtergleichberechtigung, sind gewisse Dinge, die sich in der Ukraine abspielen, die ja teilweise auch beklatscht werden von westlichen Beobachtern. Und wenn das sozusagen diese Ausdrücke, die sich ja nicht auf eine militärische Aufrüstung im Sinne von man kauft jetzt noch mehr Panzer und Flugzeuge reduzieren, sondern das wird Hand in Hand gehen müssen wahrscheinlich, wenn das sozusagen der neue Kurs ist der SPD, wenn es um Verteidigungspolitik Deutschlands geht, mit einer Wiedereinführung einer alten Wehrpflicht, die aber dann, um all dem gerecht zu werden, was ja angekündigt wird, mindestens ein Jahr umfassen wird, plus wahrscheinlich auch ein entsprechendes Sozialjahr für den weiblichen Teil der Gesellschaft. Und also in diese Richtung interpretiere ich Boris Pistorius.
Herr Hörstel, vielleicht abschließende Worte von Ihnen zu dieser Aussage von dem deutschen Verteidigungsminister. Wie ordnen Sie das ein?
Ich habe seinen Rücktritt gefordert. Der Mann will Kanzler werden in aller Kürze und der geht über Leichen dafür. Das hat er nur bewiesen. Und das ist für Deutschland und für die ganze Stimmung in Europa tödlich. Ich stehe vor meiner Abreise nach Moskau. Das wird da Thema sein, diese Äußerung. Und ich bin ihm insofern dankbar, dass er kurz vor meiner Reise diesen Spruch gemacht hat, weil mir hilft das. Aber im Prinzip, ich lache hier auch, es ist absolut das Letzte, was aus einem deutschen Politikermund in dieser Form hätte kommen dürfen. Das ist ein Abgrund, der sich da auftut. Und dieser Mann ist für deutsche Politik nicht mehr tragbar. Wir müssen da Grenzen ziehen, was irgendwelche Spinner in der deutschen Politik anrichten können und bleiben, Normand.
Mit diesem klaren Statement bedanke ich mich bei Ihnen beiden für diese weitere sehr spannende Folge unseres Podcasts und freue mich dann schon auf nächste Woche, wenn wir wieder zu zweit sind, Frau Kneisel.
Dankeschön, alles Gute.
Alles gut.
Danke.
Ja, liebe Zuhörer, auch euch vielen Dank, dass ihr hier heute wieder mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Macht's gut, haltet die Ohren steif und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.